vor mir steht ein Karton, ein verstaubter Karton und da steht drauf 26.04. und es steht kein Jahr drauf, weil allen hier in der Redaktion, jedem, der den Karton sieht, natürlich weiß, was damit gemeint ist. Ich atme schwer, weil nach 10 Jahren das immer noch komisch ist. Wir reden über das Gutenberg-Massaker 10 Jahre danach und ich spreche mit einem Mann, der immer noch Fragen hat. Bodo Ramelow. Schönen guten Morgen, Herr Ramelow.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie den Karton hier sehen? Also wir sehen einen verstaubten Karton. Steht 26.04. drauf und es sind jede Menge Bild-Zeitung, Bunte, der Spiegel, Stern, Welt. Also alles, was die Presselandschaft zu bieten hat, ist da drin. Und wenn man das so durchblättert, wird einem wieder mulmig. Geht's Ihnen auch so?
Wenn Sie zu mir ins Büro mitkämen, würden Sie etwas Ähnliches finden. Eine ganze Schrankwand voller Materialien in solchen Kartons, die irgendwann aufgehäuft wurden und von mir lange Zeit nicht mehr angerührt worden sind. Ich weiß, dass ich zu bestimmten Phasen mal für eine Schülergruppe diese Dokumente sortiert habe und dann ging es mir wie Ihnen gestern oder heute, wann Sie den Karton angefasst haben. Und ich brauchte ein paar Unterlagen, die ich wusste, dass sie in dieser Kiste drin sind. Und das Ergebnis war, dass ich mehrere Stunden an diesem Stapel saß und am Schluss wieder alles zusammengepackt habe und wieder in den Schrank hineingeschoben habe und die Tür zugemacht habe. Mhm.
Die Gefühle, die sind ja irgendwie Betroffenheit, dann will man es verdrängen, vielleicht irgendwie, man ist befangen, man traut sich nicht. Das sind ja eine Mischung von Gefühlslagen. Kann die auch das vernebeln, dass man sich die Fragen stellt, die immer noch gestellt werden müssen?
Selbstverständlich, muss ja auch. Als eine Überlebensstrategie eines Menschen, dass nicht alles sozusagen permanent auf der Präsentationsplatte im Inneren vorhanden ist. Und von daher ist es auch ein Schutzmechanismus, den Weichzeichner anzubekommen und auch innerlich das ein oder andere selber zu verschleiern. Also nicht verschleiert zu bekommen, sondern selber zu verschleiern, damit die wirklich schlimme Tat mit ihren ganz schlimmen Folgen nicht immer permanent da ist. Man würde ja verrückt werden. Und je nach Betroffenheit, also diejenigen, die Angehörige verloren haben, haben ganz schwer an diesem Rucksack zu tragen. Diejenigen, die im Tatgeschehen drin waren, haben ganz schwer an dem Tatgeschehen zu tragen. Lehrer, die lange Zeit, Schüler, die lange Zeit noch psychotraumatisch behandelt worden sind, teilweise bis heute noch behandelt werden. Ich persönlich hatte mit einem viel größeren Abstand mit dem Tatgeschehen zu tun. Aber es ist trotzdem so, der Tag vor 10 Jahren hat sich bei mir eingebrannt in der Seele wie eine Endlosschleife. Also ich kann, glaube ich, jede Sekunde dieses Tages bei mir innerlich aufleben lassen und mich zurückversetzen und habe das Gefühl, als wenn ich in einer Rückwärtsschleife bin, in einer Zeit, in einem Zeittunnel zurück. Ich höre die Sirenen. Ich erlebe den alten Plenarsaal im Landtag, weil wir hatten Landtagssitzung. Wir hatten eine x-beliebige Rede, die ein Minister gehalten hat, der vorne stand und vor sich hin von seinem Zettel ablas und mittlerweile alle Abgeordneten von den Stühlen und Bänken weggegangen waren, weil wir an den Seiten standen und kriegten die ersten Informationen und neben dem Landtag rasten endlos Sirenen, Polizeiwagen vorbei und man merkt, es stimmt etwas nicht und ein Staatssekretär kommt, nimmt mich an die Seite und sagt, es hat Schüsse im Gutenberg-Gymnasium gegeben, man spricht von 3 Toten und das war die Information, die so erstmal so durchwaberte und dann merkte man, es wurde immer turbulenter und als dann einige meiner eigenen Fraktionsmitglieder nervös wurden, eine Kollegin, deren Kind Schüler am Gutenberg-Gymnasium war und die Sucherei losging, wo ist mein Kind und all diese Dinge. Da hatte ich noch einen großen Abstand, weil ich war nicht betroffen. Ich hatte keine Kinder an der Schule, ich hatte keine nähere Beziehung. Das änderte sich erst, als ich gebeten wurde, im Trauerhaus eines der erschossenen Lehrer, also ich hatte den Kondolenzbesuch gemacht, es war ein Mitglied unserer Partei und ich gehe ins Trauerhaus und stelle fest, als die Tür sich öffnete, dass die Witwe, die ich nicht kannte, scheinbar eine Kollegin von mir aus der Gewerkschaftsarbeit war. Und da war meine Distanz weg. Also weil dann merkte ich, es hat was ganz Unmittelbares mit mir zu tun. Lebenswege, die sich kreuzen, Lebenswege, die sich verbinden. Und da habe ich angefangen, mich eben in der Vorbereitung auf diese Trauerrede mit dem Leben des Ermordeten auseinanderzusetzen. Und da sind schon die ersten Fragezeichen gekommen, weil Hans Lippe ist von dem Täter vorher bedroht worden. Es gab eine Vorbedrohung und die Art und Weise, wie da schon mit umgegangen worden ist, wie das sozusagen im Routinealltag eines Schulgeschehens als nicht so bedeutsam anscheinend kategorisiert worden ist und eher derjenige, der es ausgesprochen hat, der Störenfried war, als derjenige, der die Drohung ausgesprochen hat. Das sind so Dinge, die mich dann sehr hellhörig gemacht haben. Und dann gab es eine Reihe weiterer Dinge, die den Polizeieinsatz betrafen. Und da kommen wir dann auf eine ganz andere Kategorie, weil dann musste ich mir selber Hilfe suchen, um den professionellen Abstand zu gewinnen.
Mhm. Zu den Fragen, Polizeieinsatz, die Rolle der Schulleiterin, das sind ja alles, das haben Sie im TLZ-Interview gesagt, Tabufragen, wo es schwerfällt, die nach 10 Jahren noch zu stellen. Zu denen kommen wir gleich. Ich würde gerne nochmal die mediale Reflexion besprechen, weil ich immer noch an dieser Kiste dran bin, an dieser verstaubten Kiste. Was da nicht drin ist, ist ein Mitschnitt von Johannes B. Kerner und viele Fernsehaufzeichnungen. Ich kann nur sagen, bei den Redakteuren, bei Redakteuren von Radio Frei war eine Art Lähmung. Haltung, das klingt irgendwie besser, aber es war fast eine Lähmung, dass wir verunsichert waren, wie gehen wir damit um medial. Wir haben uns dann tatsächlich sehr zurückgehalten und haben aber die Welle der Medienberichterstattung erlebt und haben das fast nicht geglaubt. Das ist ja nochmal ein Teil der Geschichte, der doppelt bitter ist.
Ja, also ich erinnere mich an Schüler, die damals andere Schüler kritisiert haben. Es gab ja die Schülergruppe Schrei nach Veränderung und ich bin heute noch sehr dankbar, dass es diese Schülergruppe gab, die einerseits Kanäle gesucht haben, wie man das Leid, das innere Leid auch in Form von Auseinandersetzung in eine vernünftige, produktive Bahn lenken konnte. Und dort begegnete mir schon sehr früh der Vorhalt an andere Schülerkameraden, dass derjenige, der am lautesten heult oder derjenige, der am lautesten schreit, also die Garantie hat, ins Fernsehen zu kommen. Und umgekehrt eben die Fernsehleute diese Bilder gesucht haben. Und wenn wir mal das genau betrachten und mal abstrahieren von Gutenberg und von Erfurt, finden wir dasselbe in Winnenden. Wir finden dasselbe an der Rüdli-Schule in Berlin. Also immer dann, wenn irgendwas scheinbar Spektakuläres passiert, wird es durch mediale Begleitung bis ins Endlose überdehnt. Und ich erinnere mich, und deswegen sage ich das auch mit Bitternis, es gab von der Stadtverwaltung zu Recht ein Verbot, bei den Trauerfeierlichkeiten an den Gräbern zu filmen. Es gab eine Bannmeile um den Hauptfriedhof in Erfurt und das war richtig so. Und ich erlebe die Beerdigung, die Beisetzungsfeierlichkeit von Hans Lippe, der eben nicht in Erfurt auf dem Friedhof beigesetzt wurde, sondern in einem Nachbarort. Und da steht das Kamerateam im Maisfeld. Und ich merke, dass die Angehörigen und die Familien und Freunde sehr erbost sind, als sie den Kameramann im Maisfeld entdecken, in Sichtweite zum offenen Grab. Und ich spüre, wie erste Menschen loswollen und ihn verprügeln wollen. Also ich weiß nicht, ob sie es wollten, aber ich hatte den Eindruck, dass sich dort Wut aus der Trauer Bahn brach. Und es war dann die Bestatterin, die gesagt hat, nee, bleiben Sie bitte hier, ich kläre das. Und dann ist die mit ihrem Regenschirm diesem Menschen hinterher, der dann wie ein Hase durch das Maisfeld gerannt ist. Aber die Unverschämtheit, einfach auch selbst in der Trauer noch das Tabu nicht zu beachten, also das notwendige Tabu, dass eine Trauergemeinde für sich trauert. Es wäre was anderes gewesen, wenn Angehörige gefragt worden wären und gesagt hätten, ja, sie können Aufnahmen machen. Aber sie sind ja nicht mal gefragt worden. Sie sind einfach nur zu Objekten der Darstellung geworden, jenseits der Tat und jenseits des Tatgeschehens. Und natürlich jeden im Stundentakt die Bilder von dem Gutenberg-Gymnasium, wo diese Blumen lagen und der Blumenberg immer größer wurde. Und da gab es ja dann auch schon sehr schnell Kommentare, die gesagt haben, das wird jetzt ein Wallfahrtsort für alle deutschen Politiker, die sich da auch zeigen wollen und so weiter. Also es hat eben diese mediale Berichterstattung, die notwendig ist, natürlich. Aber es hat natürlich auch eine Art des Draufhauens und des Verwertens, wo jedes Gesicht verwertet wird, das möglichst Tränen hat. Und das ist dann eine Überzeichnung, die wiederum zur Verlängerung der Traumatisierung geführt hat.
Im TLZ-Interview gestern haben Sie beschrieben, es gibt heute Fragetabus, 10 Jahre danach, die sich etwa um die Schulführung ranken. Es gibt Hinweise auf mindestens einen Erwachsenen, der Robert S. offenbar privaten Schießunterricht an den Todeswaffen erteilt hat. Das sind zwei Tabufragen, wie Sie formulieren. Der Polizeieinsatz birgt offene Fragen. Fangen wir mal bei dem Polizeieinsatz an. Da könnte man ja, und das haben Sie auch gezogen, Parallelen zu der Zeit der NSU-Morde ziehen. Ist das herbeigeholt oder sagen, oder geht es da tatsächlich, kann man da jetzt in dem Bereich, was das Versagen von Behörden gibt, Parallelen ziehen?
Also das wäre jetzt missverständlich, dass der Polizeieinsatz die Parallele wäre, sondern die Art und Weise, wie in dieser Zeit Öffentlichkeit mit der Frage von Bewaffnung, mit der Frage von Hantieren mit Waffen und mit der Frage von Schießübungen umgegangen ist. Wir reden über eine Zeit, in der tatsächlich auch in Thüringer Wäldern Schießübungen von Wehrsportgruppen abgehalten worden sind. Und wenn Wanderer das angezeigt haben oder gemeldet haben, hat man das hinterher sozusagen als dumme Jungenstreiche abgetan. Wir reden aber auch über einen Schüler, der seine Waffenberechtigung erworben hat über ein vernünftiges Schießtraining in einem professionellen Verein in Erfurt, dem Domblick, der auch eine gute Arbeit leistet und der dann diese Waffenberechtigungsdokumente verfälscht hat. Und dann geht das ganze Drama los, dass sowohl die Ordnungsbehörde versagt hat, als auch alle Kontrollmechanismen. Und hinterher wollten die Eltern aber auch nichts gesehen, gehört, gemerkt haben. Und es gibt eben eine weitere Figur, die mit diesem dann schon 18-Jährigen angefangen hat, Schießübungen abzuhalten, nämlich mit dieser Glock 17-Pistole, die eine Spezialwaffe ist, die in der Polizei nur bei einer bestimmten Polizeieinsatzführung überhaupt angewendet wird. Diese Waffe ist ja noch mit einem großen Magazin quasi hochgerüstet worden. Das Kaufen dieses großen Magazins ist zulässig, ist ein ganz normaler Vorgang, wenn man denn die Grundberechtigungen hat. Aber die Frage, wie man lernt, so präzise, so zu schießen, dass man so viele Menschen hintereinander in so kurzer Zeit umbringen kann, dazu muss man schon eine Anleitung haben und ein Trainingspotenzial haben. Das würde ein normaler, einfacher Sportschütze, der ansonsten mit dem KK-Gewehr schießt, könnte eine solche Leistung nicht verbringen. Und die Hinweise darauf gab es. Es gab die persönlichen Zuordnungen, es gab die Plätze, wo geschossen wurde. Und ich habe ja dann eine Pressekonferenz abgehalten, in der ich mich selber bezichtigt habe, um überhaupt mal sozusagen Ermittlungsverfahren in die Richtung zu lenken. Und die Schießbücher sind alle vorgelegt worden. Also ich habe ja die konkreten Orte angegeben. Diese konkreten Schießplätze sind auch alle kontrolliert worden. Und das jeweilige Eintragung, dass Steinhäuser da war, ist dort hinterlegt gewesen.
Sie haben auch gesagt, Sie haben den Namen, den vermuteten Namen desjenigen, der dem Robert Steinhäuser Schießunterricht gegeben haben soll, den Behörden genannt. Also woher kannten Sie denn den Namen oder war das eine Vermutung?
Wenn man sich mit Sportschützen in Verbindung gesetzt hat und wenn man in der Stadt unterwegs war, dann kriegte man sehr schnell, sehr präzise die Hinweise, weil alle gut funktionierenden Sportschützenvereine gerieten unter Generalverdacht. Und der Domblickverein war der, der öffentlich am meisten an den Pranger gestellt wurde. Der war nur derjenige, deswegen bin ich da auch hingefahren, weil ich es verstehen wollte. Ich habe von Waffen keine Ahnung, ich habe von Schießsport keine Ahnung, ich habe von Jagen keine Ahnung. Also das ist alles nicht meine Welt. Also musste ich mich dorthin bewegen, wo diejenigen sind, die Wissen haben. Also bin ich zum Domblick gegangen, habe mir ihre Anlage zeigen lassen. Und dann habe ich die Frage gestellt, wo hätte Steinhäuser hier mit seiner Pistole schießen können?
Mit dieser Glock 17.
Mit der Glock 17. Es war ja öffentlich immer von der Pumpgun die Rede, die ja sofort versagt hatte. Die hat ja einen einzigen Schuss abgegeben, wenn überhaupt, und ist sofort sozusagen verhakt gewesen. Das ist ja nur eine reine Drohwaffe. Die Glock 17 ist die tödliche Präzisionswaffe. Und die Glock 17 wird relativ schnell, wie mir das erzählt wurde, heiß bei einem solchen Beschuss, wie er dort stattgefunden hat. Also muss man sehr genau wissen, wie man die Waffe handhabt. Das alles habe ich sowohl den damals zuständigen Stellen als auch später bei der zweiten Ermittlungskommission, die sogenannte Gasser-Kommission, namentlich präzise angegeben. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Teil sozusagen, der im Umfeld der Waffennarren, und ich rede nicht von den ordentlichen Sportschützen, ich rede von denen, die eine gewisse Form der Waffenaffinität und Waffenverherrlichung haben, dass dieser Teil nicht betrachtet werden wollte. Und ich habe auch in keinem der Berichte später mehr eine nähere Untersuchung gefunden, wo dieser Teil mal untersucht worden wäre. Wie gesagt, aus den Ermittlungen, ich habe dann ja sehr viele Strafanzeigen gekriegt, die gegen mich gerichtet waren, weil ich die Munition im Landtag präsentiert habe, die ich legal, illegal erworben habe. Also ich habe sie einfach gekauft, aber es war illegal. Aber ich konnte es kaufen und ich habe es bewiesen, dass es geht. Daraufhin gab es eine polizeiliche Ermittlung gegen mich und ich habe dann die Schießplätze angegeben, wo diese Trainingsstrecken waren und sie waren alle Treffer. Überall tauchte der Name Steinhäuser auf und damit war klar, es gab diese Schießübungen, von denen mir berichtet wurde. Und das ist dieser Mythos von dem zweiten Täter, der uns in den nächsten Tagen auch wieder begegnen wird. Also ich höre ja schon wieder davon, dass Journalisten darüber reden. Dieser Mythos des zweiten Täters kommt aber daher, dass es nicht real, also da habe ich jedenfalls keinen Hinweis gefunden, dass im realen Tatgeschehen ein zweiter Täter war, obwohl Schüler in dem damaligen Durcheinander sich erinnert haben, dass sie einen gesehen hätten. Das, glaube ich, ist aber der Situation geschuldet. Aber tatsächlich gab es eine weitere Figur, die geholfen hat, aus dem Sportschützen dann einen Killer zu machen.
Und den haben Sie recherchiert und weitergegeben an die Behörden?
Das war meine Pflicht, die ich damals gesehen habe, zu sagen, ich bin nicht die Strafvermittlungsbehörde, das muss die Strafvermittlungsbehörde selber machen. Ich kann ja auch nicht sagen, ob er ihn zum Mörder gemacht hat oder wie sehr er mit ihm darüber geredet hat. Ich weiß nur, dass er mir berichtet wurde als jemand, der sehr waffenaffin ist und in der Schützenszene ein ziemliches Auftreten hatte. Und der war nachweislich regelmäßig mit Steinhäuser auf diesen privat geführten Schießplatz. Das ist ja der Teil, wo man auch zur Kenntnis nehmen muss, dass es neben den Sportvereinen eben auch privat geführte Schießplätze gibt, die vom Umsatz leben. Die müssen Umsatz machen. Und genau diesen Umsatz habe ich damals ja illegal, legal mit angeheizt, indem ich auch Munition gekauft habe, die ich da mitgenommen habe. Das war verboten, das hätte ich nicht tun dürfen. Aber ich wollte ja beweisen, dass es einfach problemlos geht. Deswegen ist dieser Teil für mich damals schon eher tabuisiert gewesen und ist heute noch tabuisiert, weil sofort reflexartig die Waffenlobby losgeht und Trommelfeuer macht. Also sofort, damals gab es schon ein Flugblatt der Waffenlobby, da wurde ein Mensch im Urwald abgebildet, der im tiefen Wasser wartet, eine Waffe über dem Kopf hält und oben drüber stand, trotz Gutenberg, wir machen weiter. Das fand ich eine so erbärmliche Werbung, die war so widerlich und war von der Waffenlobby. Und ich habe dann immer wieder erlebt, dass mir von Sportschützen angehängt wurde, dass ich gegen Sportschützen sei. Also die Differenzierung, dass es gar nicht um den Sport oder um die Jagd geht, sondern dass es um die Frage der Verherrlichung von Waffen geht und dass es da eine Grauzone gibt, über die man reden muss. Diese Differenzierung ist nicht gelungen und dann hat die Politik eben Symbolpolitik gemacht. Man hat einfach das Alter hochgesetzt, ab wann Kinder und Jugendliche trainieren dürfen. Das ist aber reine Symbolpolitik. Man hätte sich mit der Systematik der Waffe und des Waffenrechts auseinandersetzen müssen. Auch das hätte man alles im Fall Steinhäuser feststellen können. Fälschungssichere Dokumente, die es nicht gab, die hat er nämlich selber verfälscht, abgefälscht. Ein zentrales Waffenregister, das man elektronisch basiert anlegen muss. Jede Waffe in Deutschland, die legal ist, muss angemeldet sein. Damals waren sie noch auf Karteikarten und die Steinhäusersche Karteikarte war beim Prüfanruf durch Franconia Jagd, dem Verkäufer der Firma, war die Karteikarte nicht da. Alles das sind Dinge, die man hätte ganz solide abarbeiten können. Das hat jetzt 10 Jahre gebraucht. Jetzt fangen wir an, über das elektronische Waffenregister zu reden. Deswegen sage ich, dieser Teil war immer mit einem gewissen Nebel verbunden. Und dieser Nebel hat überhaupt nichts mit der Traumaarbeit zu tun.
Sie sagen, es gab bei der Aufarbeitung Strategien der Verschleierung und der Leugnung von Umständen, die bei so einer Tat eigentlich mit zu beleuchten sind. Das ist zum einen die Rolle der Polizei, wo Sie sagen, das Lagezentrum hätte eigentlich die Verantwortung übernehmen müssen. Sind das jetzt Detailfragen oder grundsätzliche Fragen, wo wirklich Leben gerettet werden hätte können oder Angehörige noch zu den Sterbenden kommen können? Das sind ja so Fragen, die jetzt nach 10 Jahren immer noch stehen.
Also die Frage Lagezentrum oder Einsatzleitung hat erstmal mit der Entscheidung, die da getroffen worden ist, noch nichts zu tun. Es hätte auch sein können, dass das Lagezentrum dieselbe falsche Entscheidung trifft. Ich fand die Entscheidung nur falsch, dass die beiden sterbenden Lehrer, Hans Lippe auf der Treppe und Frau Dettke vorne auf dem Pflaster, sozusagen vor der Schule, auf dem Schulhof, dass die nicht geborgen wurden. Dass man dort keine Bergungsgruppe eingesetzt hat. Mindestens Frau Dettke hätte man zu diesem Zeitpunkt bergen können. Ob man sie hätte retten können, wissen wir alle nicht, weil wir nicht Gott sind. Wir können nur ansehen, dass am Schluss die Obduktionsberichte Multifunktionsversagen also dokumentiert haben. Aber im Begleiten des Sterbens, Hans Lippe hat gelebt, also man hat von ihm noch Sprache gehört, man hat von ihm noch Hilferufe gehört und man hat Kontaktaufnahme gehört und die Notärztin soll in Rufweite gewesen sein und hatte die Anweisung, nicht hingehen zu dürfen aus Sicherheitsgründen. Weil man ja immer dachte, dass noch ein oder zwei Täter dort sind, die die Waffen gerichtet haben. Der Punkt ist nur, Das Lagezentrum hätte gebildet werden müssen, dann wäre aber das Ministerium am Zug gewesen. Staatssekretär und Minister waren vor Ort. Also es hätte das Lagezentrum sofort die Arbeit übernehmen müssen. Man hat es dem Polizeieinsatzleiter von Erfurt überlassen. Und der war dann hinterher die Unglücksfigur, die dann teilweise auch, sagen wir mal, nicht so grandios in die Kameras gelächelt haben. Was ich an der Situation auch von ihm gut verstehen kann. Da hätte ich auch nicht grandios gelächelt. Aber die Frage der Verantwortung. Meines Erachtens hätte das Lagezentrum die Arbeit sofort übernehmen müssen. Dann wäre der Polizeieinsatzleiter Teil des Lagezentrums geworden, aber die Verantwortung wäre auf der Ministeriumsebene gewesen. Die zweite Geschichte ist, dass die Bergung hätte Vorrang haben müssen. Menschen liegen im Sterben und Bergung hat Vorrang. Und eine dritte Geschichte ist, dass die Informationen, die aus der Schule kamen, nicht gesammelt wurden. Es gab genügend Handyinformationen von Schülern, die nicht gebündelt wurden. Daraus hätte man ein besseres Lagebild innen zeichnen können, um dann also diese Massentraumatisierung, die dann noch stattgefunden hat. Also stundenlang waren Schüler in den Klassenräumen und durften nicht raus. Das hat ja zu einer weiteren Traumatisierung geführt. Da war der Täter schon lange, lange, lange tot und ein Polizist stand vor der Tür, hinter der sich der tote Täter befunden hat. Das hätte wahrscheinlich viel früher geklärt werden können. Darüber ist damals nicht ordentlich geredet worden und dann gab es eine Zeit, wo ich auch selber wegen des Medienhypes darüber öffentlich auch nicht geredet habe. Also dieser Teil, den ich gerade anspreche, den habe ich auch aus Gründen der Rücksichtnahme auf die Familien der Opfer nicht öffentlich thematisiert, weil das hätte sofort den Eindruck erweckt, dass ich mich wichtig tun will. Mhm. Und der Hype hätte ja mir sofort alle Kameras gebracht. Das war eine bewusste Entscheidung von mir. Und es gibt andere Dinge, wo ich merke, dass ich mich mit den Fragen selber schwer getan habe.
Und dann 10 Jahre danach, das haben Sie auch gesagt, Sie bemerken, dass Sie 10 Jahre gezögert haben, die Rolle von Frau Alt, also der Schulleiterin, der damaligen jetzigen Schulleiterin, öffentlich auszusprechen, obwohl ich diese Fragen damals schon hatte. Welche Fragen hatten Sie damals schon und welche Fragen haben Sie heute auch noch in Bezug auf die Schulleiterin Frau Alt?
Der SPD-Landtagsabgeordnete Döring, der bildungspolitische Sprecher, hat damals in einem Interview den Satz gesagt, dass ein Flugkapitän, der mit einer Maschine bruchlandet, nicht wieder direkt auf diese Maschine gesetzt wird, sondern tatsächlich begleitet wird, bis sozusagen der Teil des eigenen Geschehens verarbeitet ist. Das hat er als Beispiel gesagt auf die Frage nach der Schulleiterin. Und um es klar zu sagen, man darf Täter und Opfer nicht verwechseln. Frau Alt ist Opfer und Steinhäuser ist Täter. Trotzdem ist die Frage, ob jemand, der in einem Täter-Opfer-Beziehung auslösendes Moment oder teilauslösendes Moment war, zu betrachten wäre und dann schwierig ist, sozusagen bei der Traumabearbeitung sich selber rausnimmt. Und da ist die Frage, wenn eben im Raum steht, wollte der Täter Frau Alt erschießen, ja oder nein? Denn er ist ja ins Sekretariat gekommen, hat die Sekretärin erschossen und also vorher nach Frau Alt gefragt, ins Sekretariat gegangen, dort nur die Sekretärin gefunden, die dann erschossen und so weiter. Wenn so eine Frage sozusagen im Raum steht, wie geht man dann anschließend bei der Traumaarbeit damit um? Und Frau Alt selber, da habe ich keine Ratschläge zu erteilen, aber sie selber hat für sich entschieden, dass sie sich diesem Prozess so nicht unterwirft.
Sie gehen davon aus, dass Sie, Frau Alt, also die Hassfigur war, im Grunde die Schulleiterin, wo Herr Steinhäuser Sie dafür verantwortlich gemacht hat, dass er von der Schule geflogen ist? Oder wie
wissen tun wir das nicht. Mhm. Wir können es nur ahnen. Und die Frage steht im Raum. Und wenn die Frage im Raum steht, steht die Frage auch für Angehörige der Lehrer im Raum, die dort erschossen worden sind. Also deswegen sage ich, man muss immer Täter und Opfer auseinanderhalten und Frau Alt ist nicht die Täterin. Aber wenn Frau Alt Teil des Tatgeschehens war, was tatauslösend war und was war der Vorlauf, der da vorkam? Der Vorlauf war, dass der Schüler von der Schule geworfen werden sollte, aber nicht relegiert wurde. Das gab keinen Schulverweis, sondern es gab einfach nur die Bitte, er soll sich an einer anderen Schule bewerben, weil er war jetzt über 18, man hat die Eltern auch nicht informiert. Und ich finde, das geht nicht. Es gibt ein Vertrauensverhältnis zwischen Schule und Schülern, egal wie kompliziert der Schüler ist. Und dieses Vertrauensverhältnis ist hier offenbar sehr lax gehandhabt worden. Und ich komme nochmal zurück auf die Vorbedrohung. Die Vorbedrohung hat es gegeben. Hans Lipper hat die Schulleitung davon in Kenntnis gesetzt. Und man hat es eher abgetan. Das heißt, der Schüler war auffällig. Aber diese Auffälligkeit wurde dann immer sozusagen ins Normale gepackt. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist immer, ab wann hätte man merken können, dass was schief geht? Und das Zusammenwirken der Komponenten, nämlich, wenn die Schule gewusst hätte, dass er mittlerweile Sportschütze war, wenn die Schule zusammengepackt hätte die Informationen mit der Vorbedrohung, wenn der Sportverein Domblick gewusst hätte, dass es die Vorbedrohung gegeben hat und wenn das alles wiederum bei der Schulleitung zusammenläuft und ein Schüler völlig sozusagen sich aus der Begleitung der Schule hinaus begibt, dann kann man nicht sagen, geh mal zu einer anderen Schule. Dann kann man nur sagen, also wir haben erstens deine Familie zu benachrichtigen, es muss hier ein gemeinsames Gespräch geben und dann muss man sagen, also wenn man einen Schulverweis ausspricht, dann muss man ihn auch formell aussprechen, dann muss er auch sachgerecht und fachgerecht ausgesprochen werden. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Und dieser Teil ist hinterher, was hat eigentlich der Justiziar des Schulamtes gemacht und wie ist im Schulamt damit umgegangen worden? Diese Fragen waren auch relativ schnell weg. Deswegen
sind die wieder aufgetaucht?
Nach meinem Kenntnisstand sind sie immer nur am Rande gestreift worden und die Frage nach dem Motto, der Täter ist tot, wir wissen, wer der Täter war, wir wissen, wie das Tatgeschehen war, hat man die anderen Fragen nicht mehr thematisiert. Und das ist der Grund, warum ich sage, es wäre besser gewesen, die Schulleitung wäre neu aufgestellt worden und Frau Alt wäre in eine andere Position des Schuldienstes gekommen. Sie ist eine verdiente Lehrerin, sie ist eine verdiente Rektorin und sie hat auch den gesamten Schutz des Freistaates Thüringen verdient, weil sie ist Opfer und nicht Täter. Trotzdem ist die Frage, dass die Angehörigen, Angehörige verloren haben, die also Lehrer verloren haben, dass die natürlich eine andere Sicht darauf haben und sagen, da gibt es eine Frage, die ist nie angesprochen worden, die ist nie bearbeitet worden. Das meine ich mit dieser Tabuzone. Und das hätte allen besser getan, wenn darüber klarer und präziser geredet worden wäre und nicht einfach, naja, ist ein bisschen was schiefgegangen, was die Verwaltungsarbeit angeht, aber das rechtfertigt alles nicht die Tat. Ja, das stimmt, das rechtfertigt alles nicht die Tat. Aber die Tat hat es gegeben und die Fragen stehen im Raum und die Fragen sind nicht deswegen weg, weil Morden verboten ist. Morden war und bleibt und ist verboten. Und Morden ist keine Antwort auf schlechte Schulleistungen und auf Schulversagen. Aber es bleibt auch die Frage daneben zu den Eltern, die auch sagen, sie haben nichts gesehen, nichts gemerkt, sie haben die Munition in der Wohnung nicht bemerkt, sie haben den Berechtigungsschein unterschrieben für den Domblick, da war er noch nicht 18. Und da kommt mir so eine Parallele, dass eben bei dem, was ich jetzt an Interviews gesehen habe mit Bönhardt und Mundlos, wie Eltern sich da hinsetzen und sagen, der Staat ist schuld. Also ich meine, da sage ich mal, also dieses Abgeben der eigenen Verantwortung einfach an den Staat ist mir eine zu einfache Variante. Und die Frage, warum merken Eltern nicht, dass ihr Kind nicht in die Schule geht? Oder warum spielt er ihnen das vor und warum kann er das so perfekt vorspielen? Und warum gibt es keine Rückfragen? Warum gibt es keine Querfragen? Und auch die Frage, wenn ich den Sportschützenberechtigung ausstelle, warum frage ich nicht, was machst du da? Oder ich gehe mal mit hin und ich gucke mir das an. So, das sind alles Fragen, die für mich eben auch im Raum stehen.
Kommen wir abschließend noch zu den schulpolitischen Konsequenzen. Da gibt es ja eine jahrelange Debatte. Ist aus Ihrer Richtung da was passiert? Hat sich die Schulpolitik in Thüringen geändert?
Es sind ein paar Notmaßnahmen ergriffen worden. Also es ist der 10er-Abschluss eingeführt worden als Sonderabschluss. Das ist aber nur, sagen wir mal, ein halbgewalkter Schritt gewesen. Man hätte eigentlich den 10er-Abschluss generell einführen müssen. Also die Versetzung von 10 in die 11, erfolgreiche Versetzung von der 10 in die 11, hätte einfach als Realschulabschluss gewertet werden müssen für jeden Schüler in Thüringen. Das war ja der Skandal damals schon, dass alle Abiturienten, die durch das Abitur flogen, gar keinen Schulabschluss hatten. Das bleibt ein Skandal und dafür trägt einzig und alleine ideologisch und politisch die CDU die Verantwortung. Die haben das gewollt, vorsätzlich. Das war einmalig in ganz Deutschland, gab es nur in Thüringen. Das war der Preis fürs 12er Abitur, das man unter allen Umständen haben und durchsetzen wollte. Und damit sind alle Schüler, die im Abitur gescheitert sind, zu Verlierern dieses Landes gemacht worden. Und auch Robert Steinhäuser. Und man hat dann nach der Tat eben so diese Notrealschulprüfung eingeführt, die man als Schüler jetzt zusätzlich absolvieren muss. Das heißt, es ist eine Notmaßnahme, immer noch nicht konsequent. Was man gar nicht gemacht hat, ist die Klassenleiterstunde. Also eine Banalität, eine Normalität, die damals jeder sozusagen als selbstverständlich angesehen hat. Nämlich eine Stunde, die im Schulplan, im Stundenplan und im persönlichen Arbeitsplan auch der Lehrer eingearbeitet ist, dass es eine Stunde gibt, wo eine Klasse gemeinsam sozusagen verbindlich sich auch mal mit sich selber beschäftigt. Was steht an, wo wollen wir hin, wo gibt es Stärken, Schwächen, bla bla bla, alles was dazu gehört. Diese Klassenleiterstunde ist bis heute nicht eingeführt worden. War damals ein großes Versprechen. Und meine persönliche Sicht auf die Dinge ist längeres gemeinsames Lernen. Eine Schule, die sich anders orientiert, nämlich, dass Eltern, Lehrer und Schüler nur gemeinsam an dem Erfolg der Schule arbeiten können. Und dann müssen diese drei Säulen auch eingearbeitet sein. Das heißt, die Grundlage einer Schule muss darauf aufbauen, dass alle drei Strukturen erfolgreich zusammenwirken. Und dann haben wir das Zusammenspiel zwischen Lehrern und Pädagogen. Und ich träume einfach von einer Schule, bei der auch der Hausmeister, der Schulgarten, die Schulküche, das Schulessen, alles zum Thema Bildung dazugehört. Ich will das Beispiel noch sagen, im Gutenberg-Gymnasium hat man sofort mit der Traumabehandlung aller Lehrer begonnen. Man hat, glaube ich, nach meinem Kenntnisstand 3 Wochen gebraucht, bis man begriffen hat, dass da auch Frauen in der Küche gearbeitet haben und gekocht haben. Die gehörten zu einer anderen Firma, die waren outgesourced. 3 Wochen später hat man erst gedacht, Moment, da gab es doch noch eine Küche. Das heißt, man hat das Personal einfach vergessen. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, eine Schule muss Lern- und Lebensort sein. Und alle, die an dem Lern- und Lebensort wirken, alle, das meint wirklich die Putzfrau, das meint den Hausmeister, das meint die Schulsekretärin, müssen alle Teil des pädagogischen Auftrages und des pädagogischen Zusammenwirkens werden. Und Nahrung gehört für mich mit der Küche und dem Essen zum Teil des Lehrangebots. Und ein pädagogischer Prozess setzt voraus, dass jeder Schüler das Gefühl hat, dass er auch mal seinen Frust über den Lehrer bei jemand anderem abladen kann. Und deswegen braucht man 2 Bezugspersonen auch für Schüler, nicht nur den Lehrer.
Also Thema Mitbestimmung. So, Marmelo, ich packe jetzt die Kiste wieder zusammen. Ich weiß nicht, wann wir sie wieder rausholen. Dann morgen ist ja der Tag, wo man vielleicht auch mal schweigen sollte. Wie abschließende Frage noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist für Erfurt für Sie noch zu besprechen? Also wenn wir jetzt mal ganz speziell auf Erfurt schauen, wir haben jetzt über die Thüringer Schulpolitik gesprochen. Da sind einige Fragen, haben Sie angesprochen.
Na gut, in Erfurt gibt es ein gemeinsames Trauerkonzept und ein Gedenkkonzept, das ich nicht kritisieren kann und kritisieren will, weil das ist eigenständig erarbeitet worden und meine Konsequenz seit Jahren ist schon, dass ich an diesem Tag immer ans Grab von Hans Lippe gehe und ich werde auch morgen wieder am Grab von Hans Lippe sein und werde dort meine Anteilnahme und meine Trauer zum Ausdruck bringen, indem ich mich vor dem verneige, der mich gezwungen hat, mich viel intensiver mit dem Fall Robert Steinhäuser beschäftigen zu müssen.
Sagt Bodo Ramelow, danke für das offene Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.